Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Draußen mit Klausen, meinem Podcast. Heute bin ich sogar bis nach Israel verbunden und das hat folgenden Grund. Man kann natürlich einiges über die Lage in Israel und in den palästinensischen Gebieten aus den Medien erfahren, aber ich finde, das ist immer viel zu wenig und viel zu kurz und einseitig in der einen oder anderen Richtung. Und zugleich sind eben durch den Krieg Möglichkeiten zur Begegnung abgeschnitten. Ich kann nicht einfach hinfahren und mit Menschen selber sprechen und mir ein eigenes Bild machen. Und deshalb kann ich oft nur fantasieren, wie es zum Beispiel Menschen in Israel geht, verletzt durch das Terrorpogrom der Hamas, verunsichert über Versagen, durch das Versagen von Militär- und Sicherheitsorganen, in großer Sorge um das eigene Land, die eigene Sicherheit. Viele auch zunehmend kritisch gegenüber der eigenen Regierung und deren Kriegsführung und so weiter. Aber was das alles bedeutet, das weiß ich halt nicht. Und deshalb bin ich so froh, dass ich verbunden bin jetzt per Zoom mit Anita Haviv in der Nähe von Tel Aviv. Hallo, liebe Anita.
Hallo.
Du lebst seit 1979 in der Nähe von Tel Aviv und gestaltest seit Jahren, Jahrzehnten dann schon Begegnungen zwischen Deutschen und Israelis, kennst also die unterschiedlichen Positionen, Perspektiven, Erfahrungen. Den Kontakt zu dir verdanke ich einem lieben Kollegen, Christian Staffer, dem Antisemitismusbeauftragten meiner Kirche, der auch gerade bei dir zu Besuch ist. Bildung und Begegnung sind deine Arbeitsschwerpunkte, unter anderem über das Israel Encounter Programm, der in Deutschland, wir haben viele Zuhörerinnen und Zuhörer, muss ich dir sagen, auch aus der Schweiz, aber in Deutschland gibt es eben diese wunderbare Bundeszentrale für politische Bildung, die eben auch solche Begegnungsarbeit ermöglicht. Wir würden dich jetzt habe ich lange vorgesprochen, jetzt wollen wir dich aber lieber kennenlernen. Magst du dich selbst ein bisschen vorstellen, wer du bist? 1979 nach Israel gekommen, da kommen wir gleich nochmal. Aber erzähl doch erstmal, dass wir dich besser kennenlernen.
Ja, also wie gesagt, mein Name ist Anita Haviv und ich bin 1960 in Wien zur Welt gekommen. Ich bin als Tochter jüdischer Holocaust-Überlebenden in Wien aufgewachsen. Mit allen Konsequenzen, die das bedeutet, also sprich das Trauma meiner Eltern war sehr präsent in meiner Kindheit, in meiner Jugend, dass ihr Schweigen über diese furchtbare Zeit. Und gleichzeitig bin ich in einem Land der Täter zur Welt gekommen, das anders umgegangen ist mit der Vergangenheit als Deutschland, das viel später sich überhaupt zu seiner Verantwortung bekannt hat und auch in, wie soll ich sagen, in beschränktem Maße. Und all diese Faktoren haben mich bewogen, nach der Schule nach Israel zu ziehen. Und ich lebe jetzt, wie gesagt, seit 1979 in Israel. Ich habe englische und französische Literatur zuerst studiert, weil meine Sprachkenntnisse auf Hebräisch waren jetzt nicht so prickelnd. Bin aber dann ziemlich schnell in die Museumsdidaktik dazu übergegangen. Und dort habe ich begonnen, mit deutschen Gruppen zu arbeiten, also zum Thema jüdisches Leben, Gedenken an die Shoah, jüdische Identität, deutsche Identität. Und eigentlich bin ich diesen Bereich seit damals verbunden geblieben.
Ich finde es schön, dass aber ein bisschen Wiener Sprachfärbung noch zu hören ist. Das mag ich sehr gern. Nur eine Rückfrage. War dein Umzug nach Israel damals eine Entscheidung sozusagen für das Leben? Oder das kenne ich von jüdischen Menschen, die sozusagen nach der Schulzeit in Deutschland erstmal auf ein Jahr und dann damals in der Zeit ging man ja häufig noch in ein Kibbutz gegangen waren. Wie deutlich war das für dich? Und erinnerst du dich noch an die Situation, wie es damals war, oder ist das schon weit weg?
Also mir war ziemlich klar, dass ich nicht in Österreich bleiben würde. Und es war mir auch ziemlich klar, dass ich nicht für ein Jahr nach Israel komme. Und dem war dann auch so. Israel war damals ein ganz anderes Israel. Also ich kann mich erinnern, ich habe damals noch Waschpulver und Schokolade aus Wien nach Israel mitgebracht. Es war ein viel ärmlicheres Israel. Es war gleichzeitig auch ein viel idyllischeres, unter Anführungszeichen, Israel als heute. Es war für mich definitiv ein Sehnsuchtsort, den ich auch verklärt habe. Also es war ein anderes Israel, ja.
Das fällt mir jetzt noch auf, weil ich gerade mit unseren Kindern und anderen jüngeren Leuten darüber gesprochen habe, die das gar nicht mehr so wissen oder auch nachfühlen können. So wie es dir ergangen ist, ist es ja auch vielen evangelischen Theologiestudierenden damals gegangen, in den 70er Jahren noch nach Israel gegangen. Ich kenne noch einige, für die so ein Jahr im Kibbutz eine prägende Lebenserfahrung gewesen war. Also, und die da von daher mitgenommen haben oder geprägt sind nochmal von einer viel positiveren Israel-Wahrnehmung, als das heute jungen Menschen manchmal möglich ist. Okay. Machen wir mal einen großen Sprung in die Gegenwart, die ja auch sich wahnsinnig schnell schon verändert und verschoben hat. Also das eine ist der 7. Oktober, ja immer noch wahrscheinlich für euch, für dich ein ganz prägendes Moment.
Absolut.
Zugleich ist ja in den letzten Wochen und Monaten so viel Neues dazu geschehen. Deshalb, wie geht es dir jetzt? Wie lebst du?
Also das Leben seit dem 7. Oktober hat sich für mich und nicht nur für mich, radikal geändert. Es war ein wahnsinniger Einschnitt. Erstens einmal, weil viele unserer Glaubenssätze einfach erschüttert worden sind. Ja, im Sinne davon, dass der Staat wird seine Bürger schützen, dass man kann sich auf die Armee verlassen, dass wir in Israel in einer relativen Sicherheit sind, dass die Freilassung von Geiseln die Priorität der Regierung sind. Also viele dieser Dinge sind unglaublich erschüttert worden. Und natürlich, ich kenne auch Menschen, die am 7. Oktober ermordet worden sind. Ich kenne Menschen, deren Angehörige entführt worden sind. Kurz und gut, es ist etwa, wir sind immer noch im 7. Oktober. Ja.
Das ist noch, das ist noch sozusagen, der 7. Oktober ist noch sozusagen das Datum auch der Gegenwart.
Omnipräsent, ja. Und heute, zufällig, begehen wir heute den Gedenktag an den Holocaust. Und es ist natürlich sehr stark auch in den sozialen Medien zu sehen, wie stark die Erfahrungen der Geiseln oder anderer Menschen auch, die von diesem Überfall betroffen worden sind, an das Schicksal von Juden im Holocaust erinnert. Nicht, dass man die zwei Ereignisse vergleichen sollte, aber die Erfahrungen, die menschlichen Erfahrungen der Opfer, die kann man sehr wohl vergleichen.
Und diese Erfahrung, wie würde man sie beschreiben? Absolute Schutzlosigkeit.
Genau, absolute Schutzlosigkeit. Der Wunsch, Juden zu vernichten, egal wie und egal was. Was sie denken, ja, also viele der Opfer waren ja gerade Leute, die sich für Kooperation und Koexistenz mit den Palästinensern eingesetzt haben. Die Brutalität der Morde oder der Vergewaltigungen, der Verbrechen, das alles kennt man aus der Diaspora, aber eben nicht aus Israel in dieser Form.
Und ja eben auch, das lasse ich, also da komme ich nachher noch drauf, mit dir darüber zu sprechen. Du hast gerade ein sehr interessantes Buch herausgegeben mit Interviews. Und da kommt auch an einigen Punkten diese Erschütterung dadurch zum Ausdruck, dass es ja nicht nur sozusagen definierte Hamas-Terroristen gewesen sind, von denen man das wusste und erwartet hat, sondern dass eben auch normale Zivilbevölkerung oder zum Teil auch Arbeiter, die man eigentlich kannte, an diesem Pogrom, so muss man es wohl nennen, mitgewirkt haben. Also nochmal eine, bei aller Verfeindung, die es schon gibt, aber diese Erschütterung, dass es eben jetzt nicht nur sozusagen Berufsterroristen gewesen sind. Ist das richtig?
Ja, genau, ja.
Okay. Was ich auch, vielleicht das doch nochmal eine Vorwegnahme aus dem Buch, der erste Interviewpartner, wir erklären das gleich nachher, er beschreibt sehr eindrücklich für mich, und das hat mir nochmal ein bisschen die Augen weiter geöffnet, dass es ja auch einen vor dem 7. Oktober gegeben hat, gerade diejenigen, die in der Grenzregion zum Gaza hin gelebt haben, also ein dauerhafter Beschuss, Dauerbeschuss als alltägliche Erfahrung, immer mit 15 Sekunden Zeitspanne, bis man zum nächsten Luftschutzbunker kommt, und Ältere, die dann sagen, das schaffe ich gar nicht, das mache ich nicht mit. Oder aber auch eigene kleine Kinder, die man hat, die man in dieser dauerhaften Todesgefahr erziehen muss und die dann auch bestimmte psychische Reaktionen zeigen. Wie weit
und das
ist
seit dem Abzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen, das muss auch gesagt werden, dass dieser Beschuss vor über 20 Jahren damals begonnen hat.
Und eigentlich als Dauer, sozusagen als ein Dauergeräusch,
Dauerprogramm,
Dauerprogramm gewesen ist. Das hat man in Deutschland und in der Schweiz oder in Europa, glaube ich, nicht immer so bewusst. Wir sprechen jetzt ganz stark über die israelische Perspektive. Eine Palästinenser ist nochmal was anderes. Aber ich will jetzt in einem Gespräch nicht alles durcheinander muckeln und mischen, sondern mit dir jetzt über diese Perspektive sprechen. Die Zeit danach, also ich finde das sehr eindrücklich, wie du sagst, 7. Oktober ist immer noch. Und zugleich gibt es hier unterschiedliche Abschnitte sozusagen der weiteren Eskalation. Dann gab es zwischenzeitlich mal die Hoffnung, es werden Geiseln freigelassen, es gibt einen Waffenstillstand. Wie nimmst du diese Dynamik des Kriegsgeschehens wahr?
Es hat schon auch Freilassungen von Geiseln gegeben und es hat auch einen Waffenstillstand gegeben, aber jetzt, wo es wirklich quasi um die letzten Geiseln gibt, es sind, glaube ich, noch 29. Also nicht, glaube ich, es sind 29. Man weiß nicht, wer noch lebt und wer nicht. Und es ist meiner Meinung nach ganz klar, dass weder Hamas noch die israelische Regierung ein großes Interesse haben, hier miteinander diesen Waffenstillstand auszuhandeln. Es kann immer Überraschungen geben und das hoffe ich. Aber auf meine Regierung setze ich sehr wenig und auf Hamas schon gar nicht.
Es gibt ja bei Katastrophen häufig dieses Phänomen, dass es diesen einen Moment des Erschreckens gibt und dann einen Moment großer Einigkeit und Solidarität. Man schließt zusammen, man hält zusammen, man hilft, man ist einer Meinung. Das hält dann aber nicht immer unbedingt wahnsinnig lange an. Und du hast es schon angedeutet, es sind eben in Israel ganz, ganz unterschiedliche Stimmen, Gruppierungen, unterschiedliche Machtverhältnisse. Wo siehst du dich selbst und wo siehst du deine Mitbürgerinnen und Mitbürger? Und wie ist es möglich oder auch nicht möglich, sich in Israel zu verständigen?
Ich möchte nur etwas auch aufgrund des Buches hinzufügen, dass man in Israel, und ich glaube, das ist wirklich ein Teil des Ethos in diesem Land, dass man hilft sich auch, wenn man sich nicht einig ist. Quasi Einigkeit ist nicht Voraussetzung für gegenseitige Unterstützung. Ich sehe mich definitiv im linken Spektrum der israelischen Gesellschaft verortet. Wobei natürlich der 7. Oktober ist auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen. Ja. Die Gesellschaft ist sehr zerstritten, also was jetzt das Politische betrifft, aber nicht nur das Politische, ja auch zum Beispiel die Spannungsfelder zwischen Ultraorthodoxen und Säkularen und Nationalreligiösen. Also wir sind eine sehr, dynamische und auch streitfreudige Gesellschaft. Die Konflikte schaffen Gräben, das ist keine Frage. Und es stellt sich natürlich auch die Frage, wie geht es weiter? Diese Regierung schürt einfach natürlich auch den Hass. Ja, daraus speist sie sich. Es ist eine ultrarechte, ultranationale Regierung, von der ich persönlich mich in keinster Weise vertreten fühle. Aber die israelische jüdische Bevölkerung rückt definitiv nach rechts, was auch nicht verwunderlich ist.
Gibt es denn bei dir in deinem eigenen Umfeld so Situationen, dass man sich nicht nur streitet, das ist sozusagen Konflikt in der israelischen Gesellschaft, das habe ich schon mal gelesen, aber so, dass man auch nicht mehr miteinander sprechen kann? Oder
naja,
ist das...
meine Tochter zum Beispiel hat ganz rechte Positionen. Also wir sind in der Familie selbst, haben wir sehr unterschiedliche Positionen. Wir können schon miteinander reden, aber es ist uns klar, dass wir bis zu einem bestimmten Punkt kommen werden und dann ist Schluss. Ja, dann muss halt jeder akzeptieren, dass der andere die Dinge ganz anders sieht. Es gibt Menschen, mit denen, ja, zum Beispiel, wenn jemand jetzt so ein radikaler Siedler ist, dann will ich mit dem eigentlich nichts mehr zu tun haben. Ja, also das ist, ich habe für mich jetzt selbst Grenzen geschaffen, dass Menschen, egal von welcher Seite, die meine Werte total negieren, dass ich zu denen keinen Kontakt möchte. Und das gibt's. Ja, wir haben auch eine Verteufelung durch die Regierung und ihre Anhänger der Linken. Ja, jeder wird als Verräter gestempelt. Ja, das mögen die Piloten sein, die im Grunde genommen diesen Krieg bestimmen, aber Kritik üben und sagen, so geht das nicht weiter. Also jeder, der irgendwie gegen diese Regierung spricht, wird sofort verteufelt und als Verräter unter Anführungszeichen, oder nicht unter Anführungszeichen, verschrien. Und das ist sehr, sehr schlimm, dass der Diskurs sich so zuspitzt. Also es ist eine Hetzpolitik der Regierung, die wir haben.
Wie weit wird die von Medien dann noch befeuert oder nimmst du dann nur noch sozusagen deine Medien wahr?
Nein, für mich, wegen meiner Arbeit, ist es mir sehr wichtig, alle Medien zu verfolgen. Ich glaube, das sollte man grundsätzlich tun. Ja. Also wenn ich nur quasi in meiner Blase meine Zeitungen, meine Überschriften lese, die ich mir dann schon fast selbst schreiben kann, das macht keinen Sinn. Ich halte es für sehr wichtig, einen Querschnitt durch die Medien immer vor Augen zu haben.
Jetzt würde ich dich bitten, mal nach Europa zu blicken. Also ich bin hier gerade in Hamburg und sonst in Berlin, aber hier mein Podcast mache ich mit RevLab, also mit Schweizer Kolleginnen und Kollegen. Wie weit nimmst du die Diskussion bei uns wahr? Wo siehst du berechtigte Kritik? Wo siehst du eine Zunahme von Antisemitismus? Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Formen, aber wir konzentrieren uns jetzt mal an diese Form von Antisemitismus gegen Israel. Und den gibt es von links und rechts und muslimisch und christlich aber auch. Wie weit verfolgst du das? Was nimmst du da wahr?
Ich verfolge das sehr aktiv. Mein vorletztes Buch beschäftigte sich ja auch mit dem Thema Antisemitismus. Es ist keine Frage, dass es erschütternd ist, ja, welche Ausmaße und Auswüchse der gegen Israel gerichtete Antisemitismus seit dem 7. Oktober genommen hat. Und zwar sprach man schon von Genozid, ich glaube am 8. Oktober, ja, wo die israelische Armee noch nicht einmal in Gazastreifen drinnen war. Die haben ja 2 oder 3 Wochen gebraucht, bis sie überhaupt einmarschiert sind, ja. Also, und dieser ganze Begriff von Genozid, damit wird herumgeworfen, ja. Und from the river to the sea, Palestine will be free, was eine Negierung des Existenzrechts des Staates Israel ist, hört man auf Berlins Straßen, hört man sehr, sehr oft. Also, ich finde das alles ganz furchtbar und das für Menschen wie mich, ja, die eine unheimlich starke Kritik an der eigenen Regierung oder auch an der Armee zum Teil haben, ist das sehr schwer. Weil manchmal komme ich in eine Situation, wo ich Dinge verteidige, die ich eigentlich überhaupt nicht verteidigen will. Aber weil die Vorwürfe schon dermaßen absurd sind, dass man glaubt, das gibt es jetzt nicht, dass man mir das jetzt sagt. Ja?
Ich hatte vor gut einem Jahr ein Podcastgespräch mit einem deutschen Historiker Wolfgang Krauser, der ein interessantes Buch geschrieben hat, wo er einfach so bestimmte Skandalbegriffe durchgegangen ist, wie in einem Lexikon und einfach mal geprüft hat. Und da kam auch das Wort Genozid vor. Das war jetzt nun vor einem Jahr und da fand ich sehr differenziert, wie er beschrieb, wo eine Kriegsführung von israelischer Seite problematisch ist, was aber ein Genozid ist und wie das zu unterscheiden ist. Jetzt sind wir ein Jahr später. Ganz stark sind natürlich Bilder von sozusagen völlig zerstörten Gegenden, die noch natürlich das noch diesen Vorwurf nochmal verstärken, einfach sozusagen als bildliche Plausibilisierung sozusagen. Aber ist in der Tat Wahnsinn, dass, so habe ich das erlebt, dass ein dezidiert genozidaler Akt, das war ja der 7. Oktober, das war ja ein genozidales Programm. Und es geht nicht nur darum, einem Staat das Existenzrecht abzusprechen, sondern seinen Bürgerinnen und Bürgern das Überleben abzusprechen, das Recht auf Überleben abzusprechen. Hast du eine Deutung, wie das so schnell kam? Jetzt kann man ja vielleicht, ich bin kein Militärexperte, ich kenne die Situation nicht, ja vielleicht durchaus sagen, da gibt es genozidale Tendenzen oder ethnische Säuberungstendenzen von ethnischer Säuberung oder so. Also kann man alles diskutieren, aber mich interessiert nochmal dieser Anfangspunkt. Gleich am 8. Oktober kommt sofort dieser Vorwurf gegen diejenigen, die eigentlich von einem genozidalen Angriff betroffen gewesen sind. Hast du da eine Deutung für das?
Also ich glaube, auch diese ethnische Säuberungsgeschichte muss man diskutieren. Aber weil Antisemitismus ist sehr leicht abrufbar. Vor allem Antisemitismus, der sich gegen Israel richtet und erwartet nur quasi auf die Gelegenheit. Darüber hinaus hat sich herausgestellt, dass zum Beispiel die Moslembrüder schon Jahrzehnte in amerikanischen und Katar sehr viel Geld reingepumpt haben, um genau diese Positionen zu stärken. Also da war schon ein sehr gutes Netz, eine sehr gute Infrastruktur, die vorbereitet war. Das ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Und wie gesagt, das ist auch schon fast so mechanisch, weil Israel die Inkarnation allen Bösen ist. Israel ist quasi der Jude unter den Staaten. Ja?
Und der Jude, der kein Opfer ist, sondern der stark ist?
Man weint gerne über tote Juden, aber Juden, die sich wehren. Und noch einmal, ich bin heute für eine Beendigung dieses Krieges. Und ja, das ist aber trotzdem, ja, ich meine, ich glaube nicht, dass Israel jetzt einfach sich hätte hinsetzen können und sagen, okay, ist halt passiert und schauen wir mal, ja. Es hätte nicht passieren dürfen, ja, das ist noch die andere Frage, ja, dass die Armee und der Staat dermaßen versagt haben. Aber das ist ein anderes Thema jetzt, ja.
Ich merke, in Deutschland gibt es natürlich auch so eine Spaltung, die auch schwer zu verstehen oder ins Gespräch zu bringen ist, einerseits von vielen, auch von Regierungsverantwortlichen, die sagen, wir sind solidarisch mit Israel, anfangs noch mit dem Diktum, das ist Teil der Staatsräson. Deutschland sei eigenes Thema, ist vielleicht gar nicht so sinnvoll, aber sozusagen, wo es sozusagen von den Verantwortlichen, den etablierten Kräften, wozu auch zum Teil die evangelische Kirche gehört, sagt, das ist ganz wichtig, Solidarität. Und dann dagegen, aber auch von maßgeblichen Stimmen, nicht einfach nur von Unterdrückten, diese zum Teil schäumende Israel-Kritik. Ja. Ich beschreibe das nur so, weil das schwer ins Gespräch zu bringen ist. Ich merke aber auch, dass jetzt, wenn man sich bei vernünftigen Medien informiert oder mal differenzierten Politikern zuhört, man natürlich schon den Eindruck gewinnt, klar, Solidarität mit Israel, aber keine Akzeptanz all dessen, was diese jetzige Regierung tut.
Absolut, bin ich voll dafür, ja. Also das ist für mich kein Problem, das ist für mich auch kein Widerspruch. Ja? Aber man kann Israel nicht mit seiner Regierung gleichsetzen, genauso wie man Amerika nicht mit Trump gleichsetzen kann.
Plus dann nochmal die Wahrnehmung, dass es in anderen europäischen Ländern nochmal ganz anders zugeht. Also um mein Spanisch ein bisschen zu polieren, lese ich immer mal wieder El País oder ich nehme englische Medien wahr, wo ich mich als Deutscher wundere, was ich für eine exzeptionell israelfreundliche ist ja gar kein jetzt gebildetes politisches Urteil, sondern einfach so eine Grundhaltung habe. Das ist in anderen Ländern schon mal komplett anders. Spanien fällt mir nun besonders auf, aber auch in England gibt es ja einen tief verwurzelten anti-israelischen Antisemitismus von links. Ist man da auch Deutschland noch nicht ganz so schlimm wie die anderen, beziehungsweise vielleicht nochmal eher die Frage, hat Israel den weltweiten Publicity-Krieg, der ja parallel zum realen Krieg stattfindet, eigentlich schon verloren?
Also Israel war in Publicity nie gut. Ja, also da habe ich immer sehr herbe Kritik geübt. Und ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den Dingen, die man durch Publicity erklären kann, und denen, die man nicht erklären kann, weil sie einfach schlecht und falsch sind. Aber es war nie die Stärke Israels Publicity. Also leider, es werden auch viel zu wenig Budgets zur Verfügung gestellt. Und deswegen finde ich auch zivilgesellschaftliche Initiativen, die diese Aufgabe übernehmen, für sehr, sehr wichtig.
Jetzt gehen wir mal gleich zum Thema Zivilgesellschaft und auch das Buch. Also wir haben jetzt mal wirklich ja nur angetippt, was die Problemlagen sind. Du hast ein Buch herausgegeben, Solidarität heißt Handeln, die israelische Zivilgesellschaft nach dem Massaker vom 7. Oktober 2023. Das ist erschienen bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Das hat den Vorteil, dass man das auf der Website der Bundeszentrale bestellen kann. Für 5 Euro kriegt ein tolles Buch. Also das ist sowieso ein Tipp. Und man kriegt nochmal einen Einblick, den man sonst eben medial nicht vermittelt bekommt. Erzähl doch mal, was das für ein Buch ist, wie die Idee dazu gekommen ist, und dann gehen wir mal ein bisschen in die Themen, weil es wirklich, ich fand es eine wahnsinnig interessante und auch ja irgendwie hoffnungsstiftende Lektüre bei all dem Schrecklichen.
Dankeschön. Also am 7. Oktober, wie gesagt, bin ich wie alle Israelis in ein tiefes Loch gefallen. Und da habe ich mir gedacht, irgendwie möchte ich nicht in diesem Loch verbleiben. Und plötzlich habe ich in den Medien, erstens mal nach dem 7. Oktober haben wir uns alle auf die Hinterbeine gestellt und haben begonnen zu helfen und Geld zu sammeln und einzukaufen und Waren zu packen. Jeder hat irgendwie etwas gemacht. Und dann ist mir durch die Medien sehr stark bewusst geworden, dass unheimlich viele Menschen und Organisationen, aber auch Einzelpersonen Initiativen ins Leben rufen, um anderen, die vom 7. Oktober persönlich betroffen waren, zu helfen. Und es war unglaublich zu sehen, wie viel die Zivilgesellschaft geleistet hat. Und dann dachte ich mir, das muss doch festgehalten werden schriftlich. Und die Arbeit an diesem Buch hat mir selbst Hoffnung gegeben, irgendwie ein Licht gezeigt. Und das wollte ich einfach auch Lesenden in Deutschland vermitteln, um auch andere Perspektiven von Israel aufzuzeigen.
Genau, also du hast nach einer Einleitung 17 Interviews präsentiert mit Männern und Frauen, Jugendliche, Senioren. Ich fühle mal so ein bisschen auf, was da alles mir begegnet ist. Das sind Berufstätige, das sind Leute, die schon im Ruhestand sind. Manche sind religiös, manche säkular, manche irgendwas dazwischen. Es sind vollkommen normale Leute aus den unterschiedlichsten Branchen auch. Und die haben irgendwas gemacht. Also
Jüdisch und Arabisch.
Genau, das wollte ich auch sagen. Also jüdische Israelis und arabische Israelis, ja. So, genau, richtig. Das vergisst man ja immer, dass, ich glaube, es sind ungefähr 12% der israelischen Bevölkerung arabisch sind.
Mehr, 20.
Oder 20 oder 20. Und ja, man vergisst auch, und das ist für mich in der evangelischen Kirche immer noch mal so ein Thema, dass die ja nicht alle Muslime sind, sondern es gibt eben da auch Christen. Das führt manchmal dann dazu, dass man als wir in der evangelischen Kirche so eine doppelte Solidarität haben, die uns manchmal auch zerreißt. Aber was haben Sie gemacht? Therapieangebote, Gedenkprojekte, Podcasts, sozusagen Kollegen jetzt von mir, Kunst oder Brot Brötchen schmieren oder ein toller Koch der Soldaten richtig gutes Essen gekocht hat, Nachbarschaftshilfe geguckt, wer ist alleine, gibt es Seniorinnen, gerade aus Russland gekommen, die noch gar nicht gut Ivrit können, Landwirtschaft unterstützen, weil da die Arbeitskräfte fehlen, Tiere in evakuierten Gebieten, Frauenarbeit, also feministische, empowernde Frauenarbeit, politisches Engagement und so. Das waren so ein paar Dinge. Ich fand es total interessant und es hat mir vor allen Dingen sehr viel Lebendigkeit gezeigt und Handlungsfreude und Handlungsstärke auch.
Das wollte ich vermitteln, genau.
Und kann man natürlich immer nicht so gut vergleichen. Zivilgesellschaft gibt es in Deutschland auch, aber wir sind natürlich, was heißt natürlich, scheint mir viel staatsgläubiger und gucken erstmal, ob der THW kommt und dann das Rote Kreuz und dann keine Ahnung. Also ist das so eine Hands-on-Mentalität in so einem Frontstaat, dass man nicht wartet, bis jetzt das Regierungsprogramm losläuft, sondern dass man selber guckt? Ist das wirklich ein Mentalitätsunterschied?
Ja. Absolut. Das ist, also es ist ein Teil, und das sagen auch viele der Interviewten, das ist ein Teil der israelischen Mentalität, anzupacken, einfach zu tun und dann schauen wir, ob es klappt oder nicht klappt oder wir lernen dann aus Fehlern, aber zuerst einmal Dinge auf die Beine zu stellen. Wir haben in Israel, finde ich, auch eine große Fehlerfreundlichkeit, ja, die man in Deutschland, glaube ich, so nicht hat. Ja, also wenn man einmal auf die Nase fliegt, ist das ein Grund aufzustehen und weiterzumachen oder eine neue Idee umzusetzen.
In Deutschland freuen sich die anderen, dass er hingefallen ist, weil er ja was gemacht hat und das hätte er ja gar nicht tun sollen, weil er noch nicht vorher die entsprechenden Stellen konsultiert hatte. Das ist ein Unterschied.
Ja, und wir haben flache Hierarchien. Wir haben auch Generationsunterschiede, sind nicht so wichtig. Ja? Also es kann auch ein Junger mal dem Älteren sagen, du, wir machen das jetzt so und so weiter und das schafft jetzt kein Drama. Also all diese Dinge und plus die Notwendigkeit. Ja? Also, und auch hier, es war sehr leicht abrufbar, weil es immer schon ein sehr intensives zivilgesellschaftliches Engagement der israelischen Gesellschaft gegeben hat. Und der 7. Oktober, diese Explosion. Und dann hat sich alles noch einmal viel stärker in Bewegung gesetzt.
Also mich hat eben bei diesen Interviews auch sehr beeindruckt, wie jetzt nicht nur einfach so unterschiedlich vom Alter, Geschlecht und so sind, die Gesprächspartner sind, sondern eben, dass da der Finanzunternehmer und Unternehmenschef, der schon weiß, wie man eine Aktion startet, gleichberechtigt neben dem jungen Landwirtschaftshelfer steht oder der pensionierten Professorin, die jetzt doch nochmal was macht, da ist überhaupt gar kein Unterschied. Auch jetzt nicht von so einer Machtposition her, sondern man fängt an, was zu tun. Und dann habe ich mich auch gefragt, was führt dazu? Einerseits natürlich diese äußere Katastrophe, aber dann vorbereiten natürlich viele Jahre, in denen man immer angegriffen ist oder sich in dieser Situation des Angegriffenseins findet. Dann habe ich mir fantasiert, manchen wird auch vielleicht eine zionistische Prägung da sein oder Erfahrung im Kibbutz oder in der genossenschaftlichen Arbeit. Und wie weit, das interessiert mich natürlich als Theologe, sind da auch nochmal religiöse Prägungen mit dabei? Jüdisch sein heißt ja nicht immer nur religiös sein, sondern einer bestimmten Kultur oder ethnischen Gruppe, wie auch immer man das beschreibt, anzugehören. Nimmst du da ganz unterschiedliche Prägungen wahr oder ist es eigentlich egal, wo das herkommt, sondern es ist so eine Kultur des Mitmachens?
Naja, erstens glaube ich, dass es auch sehr viel, und das sagen auch mehrere Interviewgebende, weil ich sie gebeten habe zu reflektieren, warum mache ich das eigentlich. Sie verbinden das mit der jüdischen Geschichte in der Diaspora. Ja, also die eine Interviewgebende sagt, selbst im Ghetto in Warschau wurden Strukturen geschaffen, Schulen, kulturelle Strukturen und so weiter, um genau trotzdem irgendwie noch weiterleben zu können, ja. Und die jüdische Community, die sich immer sehr selbst organisiert und selbst versorgt in der Diaspora, weil sie eben sehr oft ausgeschlossen war. Ich glaube, da kann man schon Parallelen ziehen oder da gibt es schon bestimmte Bezüge. Ja.
Und erlaubt das dieses Handeln, ein Zusammenwirken und Zusammensein mit Menschen, mit anderen Israelis, die ganz andere Auffassung sind? Also du hast vorhin gesagt, mit bestimmten Menschen kann ich nicht mehr sprechen. Ich will es auch nicht. Ich will mich da schützen. Mit jetzt ultranationalistischen Siedlern kann ich jetzt keine Diskussion über Politik führen. Glaubst du aber, dass das Mitmachen nochmal eine andere Ebene ist, wo man sich dann doch verständigen kann? Oder trennt sich das auch? Vielleicht auch deshalb, weil die einen da leben und die anderen dort leben.
Naja, der 7. Oktober war ein dermaliger Knall. Also zum Beispiel der eine Interviewgebende erzählt, dass zwei oder drei Siedler aus dem Westjordanland in den Süden gefahren sind und ihn und andere auch gerettet haben. Und dann ist der eine im Kampf selbst gefallen. Ja, also das, natürlich gibt es auch solche Fälle oder die ultraorthodoxe Frau, die 3000 andere religiöse Frauen organisiert hat, die Familien von Reservisten unterstützen. Ja, da treffen ganz unterschiedliche Welten aufeinander. Also ich denke, wenn man in
wenn ich das kurz noch ergänzen darf, das weiß vielleicht nicht jeder, aber du kannst es vielleicht noch besser erklären, dass natürlich das deshalb so besonders wichtig ist, wenn eine ultraorthodoxe Frau Angehörige von Reservisten unterstützt, ist das schon etwas wirklich Grenzüberschreitendes, weil viele Ultraorthodoxe ja gar nicht zur Armee gehen und genau. Deshalb da wirklich eine Riesenlücke oder ein Konflikt ist.
Ja, genau. Und das heißt, es treffen schon unterschiedliche Welten, gerade in diesem zivilgesellschaftlichen Engagement. Und alle haben mir gesagt, ja, alle, egal ob sie selbst religiös sind oder nicht, ich frage mich danach, wem ich helfe einfach, ja. Und wir haben bei den arabischen Interviewten haben wir auch jüdische Freiwillige und bei den jüdischen Organisationen haben wir auch arabische Freiwillige. Also da kommen schon, natürlich ist zivilgesellschaftliches Engagement und Helfen grundsätzlich immer eine gute Plattform für soziale Grenzüberschreitungen im positiven Sinne.
Das ist jetzt, kann man einerseits als wirklich Solidarität im tiefen Sinne beschreiben, andererseits habe ich in vielen Interviews auch gesehen, das ist jetzt nicht nur so eine Gruppensolidarität, so eine Binnensolidarität, sondern da ist ein tiefes Verständnis für Menschlichkeit überhaupt da. Also auch eine über die eigene Gruppe hinausgehende Solidarität, allerdings in aller Schärfe auch beschrieben, keine Versöhnungsarbeit zwischen sozusagen palästinensischen Kräften und Israel jetzt möglich. Also ich frage das aus folgendem Hintergrund. Ich erlebe es an mir selber, aber auch an vielen Gesprächspartnern in Deutschland eine große Liebe, Sympathie, großes Interesse für Gruppen, die sich einsetzen an einer Friedens- und Verständigungsarbeit. Und teile ich auch. Und zugleich frage ich mich, ist das jetzt nicht ein Interesse, das viel stärker von unserem deutschen Interesse gesteuert ist, dass wir Versöhnung wahrnehmen wollen und wir nicht wahrnehmen, dass der Konflikt so scharf ist, dass das vielleicht zurzeit nicht aus bösem Willen, sondern aus realistischer Einschätzung so nicht möglich ist. Also dass die Solidarität nicht bei allen so weit gehen kann. Es gibt auch Interviewpartner, die das so beschreiben, wie sie es eigentlich möchten, weil die Kriegskonflikte das nicht möglich machen. Ist das auch so ein Moment von Realismus, dass du auch teilst?
Ich habe die bewusste Entscheidung getroffen, das war meine Entscheidung, keine israelisch-palästinensischen Initiativen in das Buch aufzunehmen, weil ich momentan nicht glaube, es gibt diese Initiativen, aber ich glaube, dass sie momentan nicht wirklich sehr viel bewirken können. Ich muss aber sagen, dass ich setze jetzt das Interview, dieses Thema mit 10 Video-Interviews vor, die auf der Plattform der Bundeszentrale sein werden. Da habe ich schon eine Palästinenserin aus Ost-Jerusalem interviewt, die sich sehr wohl in diesem Bereich engagiert und die gesagt hat, wir müssen, wenn wir überhaupt Verständnisarbeit machen wollen, müssen wir uns mit dem gegenseitigen Narrativ beschäftigen, weil ohne dem geht gar nichts. Ja. Und das war für sie eigentlich eine Erkenntnis. Und das habe ich auch als eine sehr wichtige Erkenntnis auch gefunden.
Mhm. Na, ich frage nur vielleicht eine kleine Geschichte, die ich dir erzählen kann, die so meinen Erfahrungshintergrund beschreibt. Ich war vor kurzem in einer Ausstellung in Berlin in der Akademie der Künste, eine tolle, sehr interessante Fotoausstellung. Unterschiedlichste Konflikte, Gegenwartskrisen wurden da mit dem Medium der Fotografie beschrieben. Und dann gibt es auch so ein Ding, ein Objekt, eine Installation zum Thema Israel-Gaza ohne Fotos. Das fand ich schon mal ganz gut, weil gerade diese Bilder ja einfach auch so verführerisch sind und so Scheineindeutigkeiten herstellen. Aber das war so eine Installation, ich beschreibe das mal kurz, das war so eine halbrunde Holzwand, an der war außen ganz viele Friedensinitiativen aufgeführt. Mhm. Und dann drinnen war so eine Möglichkeit, konnte man sich hinlegen und sich sozusagen esoterisch irgendwie beschallen lassen. Ich fand das, ich habe mit der Kuratorin gesprochen, weil ich das irgendwie obszön fand, vielleicht war ich auch zu streng, dass wir als Deutsche uns jetzt diese Versöhnungsarbeit, die ja sehr, sehr ehrenwert und wertvoll ist, will ich gar nicht beurteilen, ausschließlich anschauen und nicht bereit sind, sozusagen auch nochmal ja, in diesen Abgrund an uns herankommen zu lassen. Also das war so eine Erfahrung, da hatte ich ein Gespräch mit der Kuratorin, weil ich damit irgendwie unzufrieden war. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst.
Ja, ja. Ja, das ist immer das Problem, was ist die Rolle der Deutschen oder wollen sie sich mit der Situation, wie sie ist, auseinandersetzen oder wollen sie ihr Wishful Thinking umsetzen?
Was würdest du dir denn wünschen? Aber du hast ja wirklich, du hast ja ganz viel Arbeit, Begegnungsarbeit mit unterschiedlichsten deutschen Gruppen, schätze ich mal, kann ich mir vorstellen, Studierende, unterschiedliche Altersgruppen. Was würdest du, und die sind jetzt in dieser Weise nicht möglich, aber was würdest du dir denn von Menschen in Deutschland oder der Schweiz wünschen, wie sie sich mit dem Konflikt beschäftigen? Wir können ja jetzt nicht unmittelbar eingreifen, wir haben ja keine Macht, aber wir können uns ja schon damit befassen und uns eine Meinung bilden und auch in Gesprächen irgendwie mitwirken. Was hast du da einen Wunsch, eine Vorstellung, was wir
tun können? Also auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass sie sich multiperspektivisch damit beschäftigen. Es gibt genug israelische Zeitungen, die man online auch ohne zu zahlen lesen kann. Also ich fände es wichtig.
Welche empfiehlst du?
Times of Israel, Jerusalem Post, Haaretz. Ja, Haaretz kann man nicht ganz kostenlos, aber einige Artikel kann man schon lesen. Also, dass man quasi nicht schon die Meinung im Vorhinein hat und dann die Bestätigung sucht, sondern wirklich versucht, sich eine Meinung, man muss auch nicht zu allem eine Meinung haben im Übrigen. Ja, man kann sich auch mit Fragestellungen begnügen manchmal, ja, und dass man sich auch selbst seine eigene, ja, quasi, wie bilde ich mir meine Meinung, ja, bin ich kritisch, bin ich feindselig, was will ich eigentlich erreichen, warum habe ich diese Meinung eigentlich, ja, und dass man eigentlich mit sich selbst auch viel kritischer ins Gericht geht, wenn man schon so konkrete Meinungen zu Israel hat.
Stimmt das eigentlich, warum erreicht mich diese Geschichte so besonders? Warum springt mich dieses Bild so an?
Ja, warum übernehme ich, zum Beispiel war jetzt eine Geschichte, die interessant ist, dass die Hamas hat selbst in aller Stille die Zahlen der zivilen Opfer heruntergesetzt, weil sie gesagt hat, dass die meisten der Opfer waren Männer im Alter von, ich weiß es nicht mehr, 17 und 40, ich weiß es nicht mehr, ja. Was bedeutet, dass das mit großer Wahrscheinlichkeit Terroristen waren oder aus meiner Sicht Terroristen, von mir aus Kämpfer, ja? Also, dass die Zahlen auch nicht unbedingt immer so stimmen, wie sie von, man übernimmt einfach die Zahlen der Hamas-Gesundheitsorganisation. Ich erwarte mir nicht, dass man alles, was der israelische Armeesprecher sagt, jetzt 1:1 übernimmt. Aber sicher nicht die Zahlen und Statistiken der Hamas. Und darüber redet dann niemand. Dann ist der Zug schon abgefahren.
Zum Schluss. Eine Sache hat mich wirklich bei diesem Buch nochmal besonders angesprochen. Neben sozusagen einfach der Breite und Tiefe, dass man dann einfach normale Leute kennenlernt, die man jetzt eben leider nicht kennenlernen kann. Das ist wirklich mehr als ein Ersatz, dieses Buch. Ich sage nochmal, Solidarität heißt Handeln. Anita Hafif-Horina, Bundeszentrale für politische Bildung, also leicht zu finden. 5 Euro, gutes Geschäft. Und es einem auch nochmal eine Schranke gibt, nicht zu schnell irgendwas zu behaupten, was man gar nicht versteht. Es hat aber auch eine ganz positive Botschaft, nämlich, das habe ich bei einigen so gehört, das ist ja fast jedes Gespräch, glaube ich, auf, ne? Was ist deine Botschaft? Oder was würdest du Menschen in Deutschland raten, die in ihrem eigenen Umfeld Initiative ergreifen möchten? Also jetzt mal jenseits von Krieg, Konflikt und so, ganz menschlich sagen alle diese Gesprächspartner in unterschiedlichen Worten, ja, mach doch was einfach. Also pack doch an. Ich fand das fast witzig oder ich fand es schön, ein öffnender Schluss. Würdest du das auch so sagen? In Deutschland könnt ihr mehr machen, ihr müsst nicht immer warten, bis die Institution euch was sagt?
Ich meine, ich sehe mich jetzt nicht in einer Position, gute Ratschläge zu erteilen, aber von meiner Erfahrung, von meiner Wahrnehmung, ist es immer gut, wenn man sich traut. Und es ist besser, einmal auf die Nase zu fallen. Man kann auch klein beginnen. Ja, man kann auch mit Interessen, die einem, ja, man muss nur ein Interesse definieren, das einem sehr am Herzen liegt. Das kann sein, ich möchte meine Straße verschönern. Ja, also jetzt als Beispiel. Genau. Ja. Was auch immer. Aber ja, einfach handeln und nicht so viel überlegen und einfach andere Leute einbinden. Und dann merkt man, wie leicht man andere Menschen auch einbinden kann.
Das fand ich eine ganz tolle Botschaft, jenseits dessen, was dieses Buch uns über Israel erzählt, das eigene Leben in Deutschland, in der Schweiz oder in Österreich. Ein paar hören auch aus Österreich zu, so ist es ja nicht, sich davon inspirieren zu lassen. Liebe Anita, vielen herzlichen Dank für dieses sehr schöne Gespräch. Ich danke dir.
Vielen Dank.